Halleluja. Halleluja. Der Preis dem Herrn. Gott ist gut und seine Gnade währet ewig. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Satz einmal mit mir Hebräisch lernen. Der heißt einfach Hodu Ladonai Kitov Ki Leolam Chasdo. Hodu Ladonai Kitov. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Hodu Ladonai Kitov. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Und seine Gnade währet ewig. Hodu Ladonai Kitov Ki Leolam Chasdo. Und für ewig währt seine Gnade. Das ist zu schwer, ne? Hodu Ladonai, oder könnt ihr das schon alle? Hodu Ladonai ki tov. Tov heißt gut, ne? Hodu Ladonai, also le Adonai. Hodu Ladonai ki tov. Ki le olam chasdo. Seine Gnade, seine Güte. Das ist immens wichtig. Also wir müssen es nicht auf Hebräisch kennen, aber ich habe einfach diesen einen Punkt auf dem Herzen, ein bisschen mit euch über die unfassbare Güte Gottes zu schwärmen und dabei zu schmecken und zu sehen, wie freundlich er ist. Und das Lob des Herrn, finde ich so faszinierend, heißt, lob den Herrn, Hodu Ladonai. Denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Es gibt zwei Gründe. Wie er ist vollkommen gut. Und was er tut, ist auch vollkommen gut. Und das ist die Wurzel des Lobes des Herrn. Lobt den Herrn, denn, warum? Warum lobt ihn? Weil er gut ist. Weil er gut ist. Und warum noch? Weil seine Liebe, das, was er uns erweist, weil die ewig währt. Ewig. Ewig. Seine Güte ist ewig. Die hört niemals auf. Amen. Vielleicht könnt ihr mal Jakobus 1,5 dran machen. Das ist so einer dieser Verse, wo es einfach so geballt gedrängt steht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir diese Offenbarung und diese Gewissheit über die Güte des Vaters, der Papa möchte die so stark in uns verwurzeln, befestigen. 1,5, nee. Ich will tatsächlich den hier, weil der zweite Teil des Verses, auf den will ich hinaus. Gott möchte das so stark in uns verwurzeln, dass es in keiner Situation mehr ins Wanken kommt. In keiner Situation. Selbst wenn dein Ehepartner an Krebs stirbt. Selbst wenn alles, was du dir erhofft hast, scheinbar den Bach runtergeht. Selbst wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie du es dir erhofft oder erträumt hast, ist er immer noch gut und seine Gnade ist immer noch ewig. Amen. Er ändert sich nicht. Und hier sagt Jakobus, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, er bitte Gott. Und dann kommt dieser kleine Nachsatz, also Jakobus 1,5b sozusagen. Da steht, der allen willig gibt. Er will allen Menschen, allen. Das heißt, das ist kein Witz, wenn da ein Schwerverbrecher, ein Mörder, Beispiel David Wood, heute ein ganz bekannter YouTuber und Apologet im amerikanischen Bereich, der gegen den Islam massiv vorgeht, der war mal so psychisch krank, dass er einen Hammer genommen hat und nachts um 2 in das Zimmer seines Vaters gegangen ist und auf den Kopf seines Vaters mit einem Hammer eingeschlagen hat. So dass das Blut spritzte und spritzte und spritzte. Der Vater ist dabei trotzdem nicht gestorben, aber David Wood ist ins Gefängnis gekommen als 18-Jähriger. Saß einige Jahre als psychisch krank und dann betet er. Irgendwann fängt er an zu beten, weil ein Zimmernachbar im Gefängnis Jesus kennengelernt hat. Und jetzt ruft so ein Mörder einmal und sagt, Jesus, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Und was sagt Jesus? Ich will dir ein neues Herz geben. Ich will meinen Geist in deines, ich will alle deine Sünden vergeben. Ich will dir geben. Gott, der allen willig gibt. Du sagst, Moment mal, krass, ist der krass? Ist dieser Typ da oben krass? Der gibt einfach einem Schwerverbrecher, einem Mörder, einfach so? Der gibt einfach Gutes. Er will. Er will allen geben. Und zwar immer. Er will geben. Das Herz des Vaters ist so, er will unbedingt geben. Heil, Rettung, Befreiung, Gesundheit, Leben. Er will geben. Und es liegt nicht an ihm, dass wir nicht empfangen. Es liegt nicht an ihm. Er will geben. Er sucht nach Möglichkeiten, wie er uns Geschenke überreichen kann. Und es gibt bestimmte Bedingungen im Universum. Er kann uns nicht dazu zwingen, die Hände auszustrecken. Er kann uns nicht dazu zwingen, ein Geschenk anzunehmen. Deswegen schickt er seine Engel und Umstände und versucht, uns irgendwie dazu zu bringen, dass wir vertrauen. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, von ihm zu empfangen. Das heißt, der Papa ringt irgendwie darum, ist ein Mensch, der sich einmal ein bisschen im Vertrauen zu mir ausstreckt. Der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Das ist der zweite Aspekt. Gott will, dass du und ich, dass wir wissen, dass er immer, immer, immer gerne geben will. Immer. Und prüfe doch mal kurz dein eigenes Herz. Ganz ehrlich, ich glaube, viele, viele Male haben wir ein falsches Bild vom Vater. Weil wir die Dinge, die wir erlebt und gesehen haben, wir können uns nicht vorstellen. Wenn du so dreist bist, zu deinem Vater zu gehen, zu sagen, zahl mir mein ganzes Erbe aus, ich möchte es jetzt schon haben, dann bist du so dreist, du verlässt das Land, dann verprasst du alles, dann setzt du alles in den Sand, du vernichtest das gesamte Erbe, und dann kommst du zurück. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass der Vater innerlich bewegt ist, mich von ferne sieht, losläuft. Ich kann eigentlich nur denken, ein Vater, der auf der Veranda sitzt und sagt, okay, Bübchen, jetzt höre ich mir erst mal an, was du zu sagen hast. Das wollen wir doch mal sehen. Ich habe es dir doch gleich gesagt, du hättest hier bleiben sollen. Die Stimme, die kenne ich. Ich habe es dir doch vorher gesagt, du hättest besser auf mich hören sollen. Dieser Vater ist innerlich bewegt von Liebe und läuft los. Jesus hat mir mal gesagt, wahre Liebe rennt. Wahre Liebe rennt. Er läuft los, weil er geben will, weil er heilen will. Wie kann man sich das denken? Ich versuche dann so Bilder zu sehen. Gott ist ungefähr ja, so voller Liebe, wie alle Ozeane der Welt voll mit Wasser sind. Ich habe gar keine Zahl, man müsste die mal googeln, wie viele Liter. Ich glaube, sehr viele. Alle Ozeane der Welt. Gott hat echt viel Wasser auf diese Erde gemacht, oder? Er ist H2O. Er gibt allem das Leben. Und stelle ich mir so vor, alle Ozeane der Welt sind jetzt auch noch voll mit Süßwasser. Ja, was so meinen Durst stillen kann. Mit so ganz klarem Wasser. Und dann komme ich mit meinem dreckigen Hemd an. Und sag, Papa, hast du noch einmal die Chance, diesen Fleck vielleicht rauszuwaschen? Und Papa guckt mich an und sagt, wovon redest du, mein Sohn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, an deine Sünde will ich nicht mehr denken. Ich bin ein Ozean voller Liebe. Ich bin ein Ozean voller Liebe. Meine Liebe ist so viel größer als alles, was du jemals denken kannst. Sie ist so unendlich viel größer, dass er Satanisten liebt. Versteht ihr, wir denken manchmal, er hasst sie. Nein, er liebt sie. Es gibt diesen Rian, dieses Zeugnis von diesem Satanisten, der hier tätowiert ist. Wer hat das schon mal gesehen? Habt ihr mal so ein Short gesehen? Ich finde es so cool. Der Jesus, an den wir glauben, ist der Jesus. Da ist Rian gerade fertig, malt sein Pentagramm auf dem Boden. Der war mal Jugendleiter. Der hat Evangelium gepredigt. Der kannte sich in der Bibel aus. Verlässt den Glauben, wird Satanist aus Enttäuschung. Und dann ist er an einem ganz wichtigen Meeting, wo sich weltweit Satanisten geplant haben, wir machen heute eine schwarze Messe. Er hat gerade das Pentagramm fertig gemalt, 5 Kerzen gestellt, zündet die 5. Kerze an, plötzlich wird es hinter ihm taghell und Jesus betritt den Raum. Er kommt einfach rein. Und was macht er dann? Er ist der Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Versteht ihr? Er sagt nicht, du dreckiger Versager, du kanntest mein Wort, du hast dich taufen lassen. Heute bin ich hier, um mit dir abzurechnen. Hätte man ja denken können. Er tritt rein. Rian dreht sich um, erschreckt sich kurz, rechnet aber nicht mit Jesus, weil es haben sich schon Dämonen manifestiert in seinem Leben. Und er dachte, okay, was ist das für eine Lichtgestalt? Und er sagt, wer bist du? Weil er erwartete, welcher Dämon stellt sich vor? Und er antwortet, ich bin Jeschua von Nazareth. Und Rian antwortet, beweise es. Wirklich? Glaube ich nicht, beweise es. Und Jesus sagt nichts mehr und erfüllt ihn mit vollkommener Liebe. Schüttet einfach nur Liebe über ihm aus. Er bricht völlig zusammen, bricht die schwarze Messe ab, liegt 3 Tage im Bett, kann nichts anderes mehr denken als, was war das denn jetzt? Am 4. Tag steht er auf, geht am Strand spazieren und fängt an mit Jesus zu reden und ist von neuem geboren. Vorbei mit Satanismus. Eine Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, wenn wir zutiefst von der Güte Gottes überzeugt sind und wissen, dass wir ihn immer, immer loben können, dann werden so mächtige Dinge in unserem Leben geschehen. Schaut euch nochmal kurz ein paar Bibelstellen an, die in meinem Leben so wichtig geworden sind, die ich mit euch teilen möchte. Römer 8, da gibt es viele Abschnitte, aber ab Vers 32 oder der Vers 32 eigentlich, Vers 31 heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Gott ist für uns, er ist für dich, er ist für mich, er ist immer für mich. Und ich habe festgestellt, die meisten Christen denken oft, dass Gott von ihnen enttäuscht ist. Weil sie sich was vornehmen, ich will jetzt so und so lange beten, ich will so und so lange fasten, ich will so und so viele Kapitel in der Bibel lesen, ich will jeden Tag wenigstens einen Menschen von Jesus erzählen. Hast du dir sowas schon mal vorgenommen? Ich hatte schon Zeiten, da habe ich mir das vorgenommen, hab's irgendwann wieder entspannt fallen lassen. Und dann denken wir, Gott ist enttäuscht von uns. Aber er ist immer Immanuel. Er ist immer auf unserer Seite. Und ich kann euch gar nicht mit genug Worten erklären, wie sehr er möchte, dass wir das verstehen. Jesus gebraucht die Formulierung, wenn ihr, die ihr böse seid, wenn ihr das schon auf die Reihe kriegt, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr euer Vater im Himmel, wie viel mehr. Also Jesus macht einen Vergleich, dass er sagt, ihr, stell dir den besten Vater der Welt vor, den freundlichsten und liebevollsten. Ein viel, 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 vielfaches ist unser Vater. Er kann gar nicht anders. Vers 32. Habt ihr ein Taschentuch für mich irgendwo? Könnt ihr mal eins besorgen? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Bei diesem Vers hat der Heilige Geist mir auch mal so zugeflüstert, Gott will dir alles schenken. Da steht es, alles schenken. Guck es dir nochmal an. Er will dir alles schenken. Es heißt, er wird uns mit ihm alles schenken. Ich habe dazu immer das Bild im Kopf, Gott schenkt dir Jesus und Jesus ist die Schatztruhe Gottes. Auf der Schatztruhe steht groß Jesus drauf und in der Schatztruhe ist einfach alles, was du, wie 1. Petrus, 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, alles, was du zum Leben und zur Gottseligkeit benötigst, alles, alles, was du jemals dir wünschen könntest, ist in Christus drin. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Amen. Es ist schon drin. Und Gott schenkt dir diese Schatztruhe und dann hast du eigentlich diese Knechtsmentalität. Du kommst zu Hause an und er sagt, das allerbeste Gewand, der Ring an die Finger, die Schuhe. Und die allermeisten Christen sagen, das ist zu viel des Guten. das kann doch gar nicht sein. Also den Ring, Maximum, ich häng's mir in den Schrank und ich guck's mir einmal die Woche an. Es ist wirklich für mich. Boah, kann ich ja gar nicht glauben. Gott sagt, es ist so sehr für dich, du sollst es nehmen. Amen. Du sollst die Geschenke auspacken. Und ein wichtiger Punkt bei Geschenken ist, du kannst sie nicht bezahlen. Du kannst nichts dafür tun. Und wenn du anfängst, leisten zu wollen, und du zum Vater kommst und sagst, Papa, was muss ich dir jetzt dafür geben, dass ich das auch kriege? Ich will das Sprachengebet unbedingt haben oder ich will die Gabe der Prophetie. Papa, was muss ich tun, damit ich das auch kriege? Sagt der Papa, falscher Weg, funktioniert nicht. Du kannst es dir nur schenken lassen. Geschenk heißt, du tust nichts. Das ist krass. Du tust nichts dafür. Du sagst, Herr, ich möchte es haben. Du packst es einfach nur aus. Amen. Er will uns alles schenken. Er hat seinen Sohn geschenkt und er will uns alles schenken. Und das zu jeder Zeit. Halleluja. Ich frage gerade den Heiligen Geist, wie kann ich euch helfen, auf diesen Punkt zu kommen? Es geht darum, dass wir das dann glauben, wenn wir so richtig versagt haben. Ich glaube wirklich, dass es darum geht, dass der Herr das brechen möchte. Und wenn das gebrochen ist, dann entsteht ein Glaube, dass du sagst, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, er ist für mich. Ich habe mal so ein Bild gesehen, ich versuche es mal so. Ich habe mal eine Vision gesehen in einem Gebetstreffen. Da sah ich eine Insel, das war der Fels, das war Jesus und er war mitten im Ozean. Und erst war schönes Wetter und jemand stand auf diesem Felsen und es ging ihm gut. Und dann fingen Winde und Stürme an. Und dann wurde es so stürmisch, dass die Person Angst kriegte. Und die Angst war diese. Wenn jetzt eine Welle kommt, die so stark ist, dass die mich von dem Felsen runterschmeißt, was dann? Dann bin ich im Ozean, dann gehe ich vielleicht unter. Ich glaube, das spricht von der Angst, was ist, wenn der Teufel das schafft, mich von Jesus wegzuziehen? Was ist, wenn dies, wenn jenes? Und dann habe ich gesehen, dass der Herr mir zeigte, dass in der Mitte dieses Felsens, dieser Felseninsel, war so eine riesige Metallöse, ja, auf dem Boden in den Felsen wie so eingearbeitet. Und dann sagte der Herr, guck mal, nimm doch mal diese Rettungsweste. Und da war eine Rettungsweste und dann war da so ein Bungee-Jumping-Seil hinten festgemacht und das wurde mit so einem ganz fetten Karabinerhaken an dieser Öse festgemacht. Und plötzlich entstand ein ganz anderes Bild. Da stand jemand auf diesem Felsen und sagte, hey, da kann kommen, welche Welle auch will. Ich stehe hier und wenn ich mal runtergespült werde, dann zieht mich das Bungee-Jumping-Seil direkt wieder zurück. Amen. Du wirst also ein himmlisches Steh-auf-Männchen. Ja? Das ist, was Paulus meinte, dass wir in diesem allen mehr als Überwinder sind. Wir sind Hypersieger. Wir haben schon gesiegt. Jesus hat es schon vollbracht. Und Paulus kommt am Ende von Römer 8 auf die Idee und sagt, Römer 8, 37 ist, wir überwinden weit, 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Kannst du es auch nochmal dran machen? 38 und 39. Nichts kann uns jemals scheiden. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Papa ist immer gut. Und er will uns immer Gutes geben. Ich erzähle euch mal noch zwei Zeugnisse, die ich so krass finde, die wir gerade jetzt erlebt haben. Das eine Wir sind letzte Woche beim Finanzgericht in Cottbus gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Wir haben Ende 2022 die Ansage von diesem verbrecherischen Staat, konkret dem verbrecherischen Innensenat von Berlin, bekommen, dass uns die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist. Die wird nicht mehr weiter gewährt. Ende 22, genau kurz vor Weihnachten haben sie es eingeworfen, in der Hoffnung, dass wir verreist sind und die Widerspruchsfrist von nur 2 Wochen nicht mehr wahrnehmen können. Ja, richtig fies, am 20. Dezember, weißt du, denken wir, ja, komm, Weihnachten hat nicht genug zu tun. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben Einspruch, haben gesagt, nein, wir stehen zu der Wahrheit. Und dann hat dieser Staat das 3,5 Jahre oder knapp 4 hingezogen. Und jetzt 26, die Verhandlung vor dem Finanzgericht Cottbus. Ja. Und diese 3, 4 Jahre haben wir immer wieder natürlich gebetet, Herr, dein Name werde verherrlicht. Und natürlich hat man auch gebetet, Papa, du kannst das machen. Wir sind am Montagabend angekommen in Cottbus, hat ein tolles Hotel, besser als erwartet, war richtig schön. Bin ich abends noch in die Sauna gegangen und wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Richtig gut, weil der Papa gesagt hat, habe deine Lust am Herrn. So würde er dir geben, was dein Herz begehrt. Und da habe ich mir gesagt, hey, weißt du was, wenn ich schon so einen Gerichtstermin habe, dann werde ich mal einen richtig schönen Urlaubstag mit meiner Frau verbringen. Hey, dann fahren wir mal in ein richtig cooles 4-Sterne-Hotel in Cottbus. Dann haben wir mal eine richtig schöne Zeit. Und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden, 9 Uhr irgendwie Frühstück und 10.30 Uhr war, glaube ich, die Verhandlung. Und wir haben direkt vor dem Verhandlungssaal, ja, so Hochsicherheitsschranken und sowas, Finanzgericht, also sah aus wie ein Gefängnis eigentlich, wenn man reinkommt. Direkt vor dem Raum, was haben wir getan? Wir haben gesungen. Wir haben den Herrn angebetet. Wir haben den Herrn angebetet, nicht weil wir mussten. Ich will auch, dass ihr wisst, nicht weil wir eine Predigt gehört haben, die gesagt hat, du musst das so machen wie Josaphat. Und wenn du das nicht so machst wie Josaphat, wir haben den Herrn angebetet, weil wir gesagt haben, Jesus, wir lieben dich einfach. Deine Gegenwart ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Und wir haben tatsächlich vorher schon entschieden gesagt, Herr, egal ob wir diesen Prozess gewinnen oder verlieren, du bist gut. Und deine Gnade währt ewig. Und deswegen preisen wir dich, weil du gut bist. Du wirst immer gut sein. Du wirst uns immer Gutes tun. Du gibst so gerne. Und daran können auch die Regierungen dieser Welt nichts verändern. Und dann sind wir in vollkommenen Frieden da reingegangen. Und Doro sagte hinterher, das fand ich so das Beste daran, sie sagte, ich habe gefragt, wie fandst du es? Das war eine unterhaltsame Veranstaltung. Ich habe dir gerne zugehört, Christian. Du hast gut gepredigt. Und das war genau das, was wir gebetet haben, weil wir ja wussten, weißt du, wenn du Verbrecher in diesen Regierungspositionen hast, dann kannst du nicht erwarten, dass du gerechte Resultate bekommst. Ja? Deswegen, man kann vielleicht dafür beten, kann sagen, Herr, du kannst alles tun. Aber tatsächlich, wir hatten eine richtig tolle Zeit, 1,5 Stunden. Wir hatten gute Gespräche mit dem Richter. Wir konnten für die Wahrheit klar Zeugnis ablegen. Wir konnten sogar ein kleines bisschen Evangelium bekannt machen. Ich habe ihnen dann gezeigt, Impfbroschüre 2 habe ich als Beweis eingereicht. Seite 50 und 51 haben sie notiert. Weil auf Seite 50 und 51 steht nämlich eine Sache des Herzens. Und dann sind da 2 Seiten in der Impfbroschüre versteckt mit Übergabegebet. Ja, und 5-Punkte-Programm. Was solltest du tun, wenn du Jesus eingeladen hast? Du sollst dich taufen lassen. Ja, du sollst anfangen in der Bibel lesen. Du solltest regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen haben und die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Ja, also Seite 50 und 51, wenn ich mich recht entsinne, habe ich dann zu den Akten gelegt, um zu zeigen, hey, auch in der Impfbroschüre haben wir religiöse Zwecke verfolgt. Ja. Hat sie aber trotzdem nicht beeindruckt. Sie haben trotzdem die Klage abgewiesen. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Ich weiß, so viele, viele Menschen haben ja noch teilweise ganz andere Niederlagen. Und wir haben tatsächlich in diesem Jahr schon 2 Frauen dabei begleitet und uns dafür eingesetzt, dass die Ehepartner nicht an Krebs sterben. Und beide sind gestorben. Und wir haben intensiv gebetet mit allem, was ich so drauf habe. Ja, für den einen haben wir 3 Tage Zeit genommen, 3 Tage gebetet. Und doch sind die Ehepartner gestorben. Und ich kann solchen Menschen nichts Besseres sagen als, hey, in deiner Hand ist nicht alles, aber eins weiß ich, er ist gut und seine Gnade wird ewig. Und er liebt dich und er macht dir keine Vorwürfe, niemals, sondern er will dir Gutes geben. Und dann musst du zurückgehen zu Römer 8, 28 und sagen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Alle. Wir sind nach seinem Vorsatz berufen. Und dann erinnere ich mich wieder und sage, Vater, was ist denn das Beste? Das Allerbeste ist nicht, dass ich immer kriege, was ich haben will, sondern das Allerbeste ist, dass ich mehr und mehr geformt werde in das Ebenbild Jesu. Das ist ein Grundverständnis, was in jede Ehevorbereitung gehört. Ehe ist nicht dafür da, dass wir immer nur gemeinsam ein Himmelbett teilen, sondern Ehe ist dafür da, dass wir geschliffen werden, damit wir lernen zu lieben. Amen. Ich finde, in der Ehe erlebt man das besonders gut, weil man hat so diese süßen Träume am Anfang und dann stellt man fest, Gott meint es ernst. Der will dir beibringen zu lieben. Der meint es ernst. Und Liebe ist für ihn langmütig. Das Wort Geduld, das kam in meinem Wortschatz eigentlich gar nicht vor. Und freundlich, ja doch, da übe ich immer noch dran. Freundlich funktioniert immer gut, wenn ich kriege, was ich will. Ne? Dann ist freundlich gar nicht so schwer. Aber genau dann, wenn es nicht so läuft, wie ich wollte, dann ist freundlich plötzlich sehr schwer. Weil dann kommt bei mir plötzlich raus, ich hatte doch gesagt, du ja. So, es wird ja seltener. Ne? Ich bin die Geduld in Person. Die Kinder nicken. Da sind sie noch nicht ganz sicher. Seltener. Er ist der Statistiker, ja. Mathe-Leistungskurs. Ob das schon seltener geworden ist. Müsste man jetzt genau. Ich bräuchte vielleicht so ein Armband, so eine iWatch, so eine Apple Watch, die das dann messen kann, so wie oft der Blutdruck höher geht. Dann kann man so ein Profil erstellen. Wie geduldig. Aber dieses Wort, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und vielleicht kommen wir in den Tagen nochmal drauf. Ich denke später, das bringe ich mir heute nicht. Aber es gibt dort viele Eigenschaften von 1. Korinther 13, die sind schon krass. Böses nicht zuzurechnen. Sich nicht erbittern zu lassen. Jetzt sagst du betest, Herr, ich möchte lernen, so zu lieben wie Jesus. Und dann schickt er dir so Judas-Erfahrungen, so Petrus-Erfahrungen, Leute, die dreimal schwören, dass sie dich nie gekannt haben. Dann schickt er dir so nette Erfahrung, dass die Leute vom BFP anrufen und sagen, Bruder, ich glaube, du musst den Bund verlassen. Ja, also könntest du vielleicht austreten. Also wir haben ja nette Dinge erlebt. Ja, jetzt gerade wieder, Leute wollen eine Konferenz machen. Ja, Revival, Fire. Dann sagen sie, Christian, du könnt ihr auch mitmachen. Wir brauchen euch. Worship. Dann habe ich gesagt, Bruder, wenn wir da mitmachen, dann werden diese und diese und diese Pastoren nicht mitmachen. Und er so, was, wirklich? Meinst du wirklich? Ich sage, ja. Sie sind vom BFP, Sie werden abspringen. Ich so, nein, das kann doch nicht sein. Ich sage, ich probiere es aus. Dann macht er einen Flyer und packt unser Gesicht damit drauf. Dann ruft der eine Bruder an und sagt, oh, ihr könnt unsere Räume doch nicht nutzen. Und der andere Bruder sagt, oh, ich glaube, bei der Konferenz kann ich doch nicht mitmachen. Wirklich. So geht das. Aber solche Erfahrungen, sie sind kostbar. Sie sind kostbar, weil wir lernen, alles muss denen, die Gott lieben, zum Besten dienen, wenn wir es aus der Hand des Vaters nehmen. Ich sagte, du kannst natürlich auch daran zerbrechen, du kannst auch bitter werden. Und ich habe viele Christen gesehen, die sind bitter geworden, sie sind enttäuscht worden, sie sind vergnatzt worden. Und deswegen predige ich heute darüber, weil ich glaube, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass der Papa immer für dich ist, dann musst du auch nicht dich selbst rechtfertigen, hinterfragen. Ich habe eigentlich eine ganz einfache Lösung. Weißt du, wenn der Geschäftsführer vom BFP bei mir persönlich anruft und sagt, Mensch, ist ja schade, dass sie unsere Wege trennen. Ich konnte den einfach nur lieb haben. Ich hatte den so sehr lieb, das ist kein Witz, dass ihm am Handy, am Telefon, ich hörte, dass ihm die Tränen kamen. Peter Bregi war das. Er rief mich persönlich an. Dem kamen die Tränen, weil er gesagt hat, Christian, ich habe sowas noch nie erlebt. Wir haben sowas noch nie erlebt, dass ein Pastor den BFP in solchem Frieden verlassen hat. Warum auch nicht? Weil die Bibel sagt, dass so viel an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Wie geht das? Weil ich glaube, dass ich einen Papa habe, der mir immer nur Gutes geben will. Immer. Dazu müsst ihr euch meine Lieblingsstelle dazu, Matthäus, ist ganz wichtig für die Endzeit, Matthäus 5, die letzte Seligpreisung der Seligpreisung. Ich glaube, es sind 8 oder sowas. Die letzte Seligpreisung ist glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten. Nee, Vers 11, glückselig seid ihr. Genau, Vers 11. Guckt es euch mal an. Wenn du das siehst und wenn du das glaubst, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden werden. Und meinetwegen, Jesus meint wirklich, ihr seid dann gesegnet. Das ist der erste Punkt zu glauben. Papa, du meinst es gut mit mir. Jakobus 1 sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei... Gott, wow, du meinst es gut mit mir. Du hast echt ein gutes Trainingsprogramm für mich. Amen. Ey, das ist cool. Wisst ihr, wir haben das getan. Wir gehen raus aus dem Gericht, wir sagen, danke Jesus. Und am nächsten Tag haben wir erst die Urteilsverkündung. Und ich war ja zumindest 50% darauf eingestellt, dass kein gerechtes Urteil gesprochen wird. Und dann kommt die Nachricht und wir sagen, Halleluja. Danke Herr, dass wir keine Gemeinnützigkeit mehr haben. Danke, dass du uns dieses Training zuteil werden lässt. Danke, danke. Er sagt, glückselig, und dann gibt er die Dienstanweisung für die Leute, denen das passiert. Also wenn du zu jemandem gehörst, der mal geschmäht worden ist oder verfolgt worden ist oder ist mal böses, lügnerisch über dich geredet worden, frag dich das mal. Ich glaube, fast die meisten Gemeinden auf der Welt sind gespalten worden, weil Geschwister angefangen haben, Böses übereinander zu reden und vielleicht sogar lügnerisch. Wir sollen nicht nur Böses nicht reden und auch nichts lügnerisch, aber beides. Böses wird lügnerisch geredet und jetzt kommt Jesus. Und sagt, was machst du dann? Vers 12. Freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt! Woo! Freut euch! Come on! Freut euch und jubelt! Woo-hoo-hoo! Das ist powerful. Das ist prophetischer Lobpreis. Wisst ihr, das ist Lobpreis. Wenn du in dem Moment, wo sie dich schmähen, böses, lügnerisch über dich reden. Du bist gehorsam und du sagst, Jesus, ich will dich preisen. Ich will dich preisen. Das haben wir viele Male getan. Wir haben auch den Raub unserer Güter mit Freuden ertragen. Ja? Wir haben das mal erlebt, der Heilige Geist ist ein Überwindergeist. Wir hatten diesen Tag, ich habe es dir bestimmt schon mal erzählt, wo unser erster Multivan, den wir für die Familie gekauft hatten, zusammengespart, der wurde gestohlen von der Haustür weg, Seestraße Wedding, ja, weg. Der VW-Bus, Familienauto, einziges Familienauto, damals gebraucht, 10.000 Euro. Doro schickt mir eine Nachricht. Hallo Schatz, wie geht's dir? Ich werde diese SMS nie vergessen. Ich war gerade in Herrnhut, predige über Wandel im Geist in der Jüngerschaftsschule von YWAM. Und ich hatte gerade meine erste Session an diesem Morgen beendet und hatte darüber erzählt, freut euch alle Zeit, betet alle Zeit, seid dankbar alle Zeit, denn dies ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Und ich war so richtig voll Heiligen Geistes. Und dann setzen wir es in der Pause hin, es war noch eine zweite Session zu predigen, und ich trinke diesen Tee, dann geht das Handy an und ich gucke rauf und die Nachricht heißt, hallo Schatz, wie geht's dir? Heute Nacht ist unser Multivan geklaut worden. Halleluja. Halleluja war das letzte Wort. Halleluja war das Wort. Das war so gut. Und als ich diese Absurdität, also dieser Zusammenhang, den Multivan geklaut, Halleluja, traf mich der Heilige Geist und ich fing so laut an zu lachen. Ich saß und dachte, wow! Und während ich lachte, sagte ich, was tust du da? Der Geist hat komplett übernommen, hat einfach losgelacht und dann sprach der Herr zu mir und sagte, weißt du, der Teufel kann dir alles rauben, aber er kann dir deine Freude niemals rauben. Und es war so, als ob der Heilige Geist mir zeigt, guck mal, du kannst dich freuen in den miesesten Umständen. Du kannst, es ist möglich. Und wir haben diesen Angriff einfach weggelacht. Der Wagen war einfach nur haftpflichtversichert, ja? Da gab es keine Vollkasko oder Diebstahlschutz, der Wagen war weg. Wir sind 1,5 Jahre mit Fahrrädern gefahren, als damals 8-köpfige Familie, glaube ich. Becky war, glaube ich, noch nicht da. Oder? Als 8-köpfige Familie. Wir sind 1,5 Jahre überall mit Fahrrad hin. Jeden Einkauf. Kein Auto. Aber Lobpreis. Wir haben weiter den Herrn gepriesen. Und ihm gedankt. Und ich erzähle euch noch eine Geschichte, die so cool ist. Die habe ich auch diese Woche erlebt. Und vielleicht schließe ich dann auch irgendwann. Aber zu dem Thema, alles muss dir zum Besten dienen. Mittlerweile haben wir ein paar mehr Autos und die fahren auch ganz gut. Der Herr hat gesegnet in dem Bereich. Und da habe ich unserer ältesten Tochter mal meinen kleinen Renault Megane, den roten Flitzer, geliehen. Und sie wohnte in Berlin-Mitte und suchte irgendeinen Parkplatz, der nicht Parkraumzonen begrenzt war. Also sie da irgendwo weiter weg, weil da sollte er 2 Tage stehen und der war dann in irgendeinem etwas einsamen Ufer. Und 2 Tage später wollte sie hin und da waren die Nummernschilder weg. Ja, da haben also die Profidiebe gedacht, okay, wir klauen da Nummernschilder, weil der Wagen ist so relativ neu, dass der schon irgendwelche Alarmanlagen, sonst haben sie gesagt, fassen wir mal nicht an, aber die Nummernschilder nehmen wir mit, klauen ein anderes Auto, packen das da dran. Das ist eine gute Strategie, kennt die Polizei. Sie kommt also und sagt, oh Papa, die Nummernschilder sind weg. Ich so, ja toll, also warum parkst du den? Hab sie aber nicht angemeckert. Ich habe nur gedacht, hatte ich jetzt gar keinen Bock drauf, neue Nummernschilder zu bezahlen. Ich hatte mich, glaube ich, 50 Euro gekostet und ich dachte, fand ich jetzt nicht so doll, hat mich Nerven und Zeit gekostet, aber es war machbar. Und nun spulen wir vor, es war vor 5 Jahren, das mit den Nummernschildern, vor 3 Jahren, vielleicht sowas. Jetzt spulen wir vor auf letzten Dienstag. Letzten Dienstag waren wir wieder im Bundestag, im Jakob-Kaiser-Haus. Wir beten zurzeit öfter im Bundestag als woanders. Wirklich, es ist, die meisten Gebetstreffen haben wir im Deutschen Bundestag. Ich weiß nicht, wie Gott das angestellt hat, aber kann ich ja auch schon mal verraten, Doro und ich kriegen jetzt einen Mitarbeiterausweis, genau dafür, für den Deutschen Bundestag. Und dann haben wir zu jeder Zeit, ich hätte mir es nie in meinem Leben träumen lassen, dass es möglich ist, dass Anbeter einen Mitarbeiterausweis mitten in der Höhle der Löwen, kann Gott alles tun, Amen. Er kann alles tun, ich traue ihm alles zu. Und wir sehen das, du fängst an, einfach vor dem in dem Regierungsviertel haben wir ja jahrelang Open Air. Und ich weiß, ich glaube, Gott sieht solche Opfer. Ich werde nie vergessen, diesen einen Tag, wo ich mit Doro da war, und es waren, glaube ich, noch 3, 4 andere Geschwister, und es waren so dicke Schneeflocken, es war ein Schneesturm. Im Winter, Dezember, spielen wir im Dezember Open Air Gitarre. Doro hat, ich glaube, über 1,5 Stunden standen wir. Es stürmte mit Blick auf diesen Reichstag. Standen wir dort unten an der Spree. Da ist ja dieses Dach, ne? Diese Überdachung. Friedemann, du warst mal da irgendwann ja bei den Demos. Wer war alles da mal mit uns da? Ich weiß es, Ingrid war auch da. Einige waren da, genau. Hey, es ist so ein toller Ort, weil es ist das Elisabeth-Lüders-Haus, heißt das so. Du hast, wie heißt es vorne? Paul Löbe. Wer kennt das Regierungsviertel so ein bisschen? Du hast das riesige Gebäude. Bundeskanzleramt da hinten, dann das Paul-Löbe-Haus, da den Reichstag und dahinter das Jakob-Kaiser-Haus. Da müssen ja so viele Leute untergebracht werden. Dort haben wir draußen gestanden und den Herrn angebetet. Und als wir zuletzt einmal da waren mit Bruder George, da hat Jesus nochmal zu mir gesprochen, da habe ich gedacht, ja, wir haben doch eigentlich alles schon gebetet. Da war das noch nicht so weit. Da habe ich nochmal gefragt, Herr, das war letztes Jahr Ostern. Ja, wir haben alles schon rauf und runter gebetet und mit diesem Land geht es bergab. Habe ich eigentlich gedacht, es geht bergauf. Aber ich dachte, Vater, jetzt nochmal wieder. Ja, Bruder George meinte, also der von Jesus Ministry Schweiz, wir müssen raus. Und ich hatte auch den Eindruck, gehen wir nochmal hin, aber was? Und dann hat Jesus mir gesagt, das allererste, ihr habt das Vorrecht, eure Knie vor dem König aller Könige zu beugen. Und wenn ihr eure Knie beugt, dann gebe ich Gnade. Gott gebt den Demütigen Gnade. Das war so ein Schlüssel an dem Tag. Wir haben dann da gekniet, wir haben die Schuhe ausgezogen, das war jetzt, aber Ostern war wärmer da. Die Knie gebeugt und einfach dort eine halbe Stunde den König angebetet. Worthy is the Lamb, weiß ich noch. Und das schallt dann so über die Spree rüber. Du hörst es so laut, dadurch, dass diese Überdachung ist, hört man wirklich im ganzen Regierungsviertel den Lobpreis. Ja? So stark. Halleluja. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Und dann hat er gesagt, und ihr habt das vorgerecht, meine Herrlichkeit anzuschauen. Das war das Zweite, dass er gesagt hat, hey, beug einfach deine Knie vor mir und dann schau in mein Gesicht. Schau mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und dann, wenn du dann siehst, was der Vater tun will, dann hast du auch das Vorrecht, Herrlichkeit freizusetzen. Das, was du gesehen hast im Himmel, das kannst du freisetzen. Ja. Und das war letztes Jahr Ostern. Und in diesem Jahr sind so viele Dinge geschehen, ja, dass sich die Türen geöffnet haben und dass wir jetzt regelmäßig eine Morgenandacht mit den AfD-Abgeordneten machen, weil die rausgemobbt worden sind aus dem Bundestagsgebet, was es vorher gab für alle Abgeordneten. Und tatsächlich 2015 haben sie die Brandmauer so hochgezogen, dass die gläubigen Christen der CDU gesagt haben, sorry Jungs, ihr könnt nicht mehr kommen. Ja, schon dreist. Also wo man dem Namen Jesus nicht mehr so viel Ehrfurcht entgegenbricht, dass man weiß, dass man mit einem wiedergeborenen Bruder beten sollte, obwohl er zur anderen Partei gehört. Na, das war dann beendet und deswegen fing das neu an. Aber ich wollte diese Geschichte erzählen mit den Nummernschildern. Ich komme wieder drauf. Es hat was damit zu tun. Wir sind also da an dem Dienstagmorgen und sitzen noch bei unserer guten Freundin, einer Bundestagsabgeordneten, in ihrem Büro und haben ganz stark für sie gebetet. Und Normalfall ist, wenn mich da jemand anruft, wenn ich nicht auf Flugzeugmodus geschaltet habe, dann klicke ich weg, ja, weil wir beten intensiv. Und es passierte auch zweimal, jemand rief mich an und ich klickte weg. Und es war so 12 Uhr ungefähr. Und dann ruft mich eine Handynummer an, die ich nicht kenne. Und der Heilige Geist sagt, geh ran. Okay, ich gehe ein bisschen beiseite. Geh ran, dort im Jakob-Kaiser-Haus, 5. Etage, Blick auf den Reichstag. Ja, Herr Stockmann, ja, Polizeihauptkommissar so und so, Abschnitt 23 oder sowas. Ihr Auto steht ein bisschen ungünstig, das müsste ich jetzt eigentlich abschleppen. Und ich so, was kann ich tun? Ja, wenn Sie jetzt schnell vorbeikommen, dann könnte man da vielleicht noch was machen. Ich bin in 5 Minuten da, weil wenn du in Berlin dein Auto abschleppen lässt, kostet dich das 300 Euro. Ja, und ich dachte, okay, schnell, mein Gastausweis noch, ich muss runter, 5. Etage durch den Fahrstuhl und die ganze Dorotheenstraße runterrennen. Ich war also, 5 Minuten habe ich nicht geschafft, in 10 Minuten kam ich da an dem Auto. Wir hatten, weil die Dorotheen, alles Baustelle und Regierungsviertel. Du kannst nirgends parken. Also haben wir uns irgendwo reingequetscht, wo dann die Schnauze 1 Meter in eine Einfahrt reichte. Ne? Ja, und, aber man hätte ja noch durchfahren können. Ne? Aber leider war das auch irgendein Regierungsgebäude und da dachte sich der Polizist, ja, der Streife fuhr, der parkt nicht so gut, nein. Und dann komme ich da an und ein ziemlich breiter Hühner von Polizist steht völlig entspannt, genießt die Sonne und wartet auf mich. Und ich komme an, Mensch, das ist, dass Sie mich anrufen, wie nett ist das denn? Wo haben Sie denn meine Nummer her? Einfach so von meinem Nummernschild? Nee, so geht das nicht. Aber ich habe da mal geguckt in der Polizeiakte von dem Wagen und dann fand ich Ihre Anzeige, Ihnen sind ja mal Nummernschilder geklaut worden. Und dann habe ich in der Anzeige so ein bisschen gelesen und dann fand ich Ihre Handynummer. Und dann habe ich Sie einfach mal angerufen. Und ich sage, wie nett ist das denn, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja totaler Wahnsinn. Ja, sag ich, ja, vor allem ist es ja auch billiger für Sie, ne? Sag ich, ja! Und jetzt stellst du fest, ich dachte, das ist wie im Buch Esther, da holt jemand eine Anzeige von vor 3 Jahren raus und ich stelle fest, dass ich mit dem Diebstahl der Nummernschilder 250 Euro gespart habe. Ja, das musste sein. Verstehst du, das musste sein. Und tatsächlich ist es so, dass ich immer mehr anfange zu verstehen, das ist jetzt quasi so der Abschluss dieser Botschaft, wenn wir immer mehr verstehen, dass uns alles zum Guten mitwirken muss. Alles. Und wenn wir es lernen, dass wir dann in jeder Situation, die noch so absurd ist, ob du nun einen Prozess verlierst oder dein Mann stirbt, egal durch was du durchgehst, wie absurd das sein mag, du sagst, Herr, ich will dich preisen. Ich will dich preisen. Ich werde dich preisen. Das ist, was Josaphat gemacht hat. Er hat gesagt, hey, gute Idee. Gott hat gesagt, er will für uns kämpfen. Wenn er wirklich für uns kämpft, dann ziehen wir dem Feind mit Lobpreis entgegen. Denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Er ist gut und seine Gnade währt ewig. Noch ein Schlusswort dazu. Ich war mal in Indien und wir haben dort eine Erweckung erlebt. In einem Vorgebiet von Chennai. Es war so großartig. Ich saß im Flugzeug hin und Gott sagt mir ein Wort. Chengalpat. Hä? Wirklich, ich hörte das Wort Chengalpat. Ich dachte, was ist das denn? Ist das eine Nachspeise oder so? Und ich komme an und mein Freund und Bruder Pastor John fängt mir an zu erzählen, dass sich bei seinem Schwager eine Tür aufgetan hat und der wohnt in dem Distrikt Chengalpat. In Chennai, am Randgebiet von Chennai, wo eigentlich nur Hindus sind, nur Hindus, ganz krasses Hindu-Gebiet. Wir haben dort dann Haus zu Haus besucht. Wir haben eigentlich 3 Wochen nichts anderes gemacht. Wir sind durch dieses ganze Dorf gegangen und es war so absurd offen. Wir sind reingegangen in solche, das sind ja ganz kleine Hütten, also es ist so ein Slum-ähnliches Gebiet, in so kleine Hütten reingegangen. Ich hatte die Gitarre bei, wir waren zu zweit oder zu dritt. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Wir haben angefangen, Sprachen zu beten und die Hindus fielen immer um auf den Boden. Dämonen manifestierten sich und dann wurden die ausgetrieben und dann waren die von neuem geboren. Und nach 3 Wochen war eine Gemeinde mit 100 Leuten da. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Doro, wir müssen mal eine Kirche bauen. Damals hat Doro als Solobratscherin gut verdient. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir finanzieren da mal kurz die Kirche. Wir bauen mal eine Kirche dahin, die 300 Leute fasst. Und haben das dahin gebaut. War richtig, richtig cool. Warum habe ich die Story jetzt erzählt? Ja, jetzt weiß ich. Dann komme ich das nächste Jahr wieder und die Kirche sollte eingeweiht werden. Ja, das Gebäude war fertig und da habe ich natürlich gebetet. Da haben die da, also die Inder sind gut da drin. Videoteam, damals, schon vor 20 Jahren ist das jetzt ja, überall Kameraleute und überall Remi-Demi und irgendwelche Schnüre, die man durchschneiden musste und irgendwelches Glitter, was einem geworfen wurde. Und ich fragte mich aber, Herr, ich will jetzt eigentlich hier nicht ein Video produzieren, ich will, dass deine Gegenwart kommt. Herr, du musst dieses Haus erfüllen. Und habst du darüber gebetet, Herr, wie können wir dieses Haus dir wirklich weihen? Ja, und dann kam ich auf 2. Chronik, kennt man ja, Einweihung des Tempels. Salomo betet. Und dann heißt es da, und als die Priester alle eins wurden, kennt ihr das? Und mit 120 Leuten haben sie Schofar geblasen. Und dann kommt dieser Moment, da erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Haus. Die Priester konnten nicht hinzutreten. 2. Chronik 5 ist das. Ganz am Ende, Vers 13. Es geschah, als die Trompeten und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme ertönen zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und mit Zimbeln und mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, und da habe ich so entdeckt, das Lob des Herrn, wie ein stehender Begriff, da kommt diese Ergänzung, das Lob des Herrn, denn er ist gütig. Das Lob des Herrn. Hodu ladonai ki tov, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig. Ki leolam chasdo, seine Gnade währt ewig. Das war das Lob des Herrn. Und als sie das angestimmt haben, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt und die Priester konnten wegen der Wolke nicht stehen bleiben, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und zu der Zeit hatte ich so viele Predigten gehört, da waren Transformation-Videos draußen, man hat überall über Transformation und die Pastoren müssen überall eins werden, wenn sich nur ein Stadion findet und alle Pastoren eins werden, dann werden wir beten. Und der Fokus war so total auf Einheit, ja. Wenn ihr es schafft, alle eins zu werden, dann wird Erweckung kommen. Und wenn ihr es nicht schafft, dann wird Erweckung nie kommen. Und ich weiß, als ich dort gebetet habe, hat der Herr plötzlich meinen Blick total gewendet und hat gesagt, es ist meine Güte, es ist meine Gnade, die diese Herrlichkeit gebracht hat. Er hat mir diesen Satz gesagt, it's grace that brings the glory. It's grace. Es ist geschenkt. Du kannst eben nichts dafür tun. Noch nicht mal die Einheitsleistung, nicht die Gebetsleistung, nicht die 21 Tage Fastengebetskette kann die Herrlichkeit bringen. Auch nicht die 9 Monate Fastengebetskette, sondern es ist geschenkt. Es ist geschenkt. Und er hat mir an dieser Stelle so aufgeschlagen, sie fingen an zu singen. Ja? Und da steht nicht, dass die Bedingung ist, sie mussten eins sein. Es war so. Aber als sie dieses Lob anstimmten und sie priesen seine Güte, sie haben gesagt, Herr, du bist gut und deine Gnade währt ewig. Da hat er an diesem Tag gesagt, gefällt mir, habe ich Bock drauf, gieß ich mal meine Herrlichkeit aus. Es ist geschenkt und er schenkt immer, immer, immer gerne Gutes. Immer Gutes. Und das sollte einfach meine Ermutigung sein, weil, also Doro und ich, wir haben das ja seit 33 Jahren, also 30 sind wir verheiratet, aber wir kennen uns ja nur 31. 31 ist die richtige Zahl. 31 Jahren. Dieses Training, immer mehr zu glauben, wie gut Gott ist. Ich sage euch mal, das ist nicht immer leicht. Das hier ist Magdi. Wo ist sie? Ja, da sitzt Magdi, die so laut trommeln kann. Geboren am 29.09.2004 mit 736 Gramm. 4 Monate Intensivstation. So ein Training, jeden Tag zu sagen, du bist gut und deine Gnade wird ewig. Das haben wir genutzt. Wir haben gesagt, danke Gott. Das war nicht so ganz leicht, weil du jeden Tag zum Krankenhaus gegangen bist und dachtest, kommst du da an und sagen sie, Entschuldigung, Herr Stockmann, tut uns leid. War jeden Tag möglich. Nach 4 Wochen Beatmung musste dieses kleine Würmchen, als sie geboren wurde, passte sie in meine Hand. So klein, mit zusammengezogenen Beinen. Ja. Weniger als eine Tüte Milch, 736 Gramm. So früh, dass die Ärzte juristisch gesehen in Deutschland das Kind auch hätten entsorgen können. War noch keine Verpflichtung, sie am Leben zu halten. Deswegen haben sie uns gefragt, ob wir das wollen. Wir haben gesagt, ja. Amen. Und dann haben wir ihr Lobpreis und Wort Gottes Kopfhörer Tag und Nacht in den Brutkasten reingelegt. Und haben CDs für sie aufgenommen, Bibel gelesen, Lobpreis gemacht und hatten so einen CD-Player und haben den Schwestern allen gesagt, das soll immer Tag und Nacht laufen. Der lag dann neben ihren kleinen Ohren diese Kopfhörer. Lobpreis, mit Lobpreis. Herr, du bist gut. Aber klar war, ja, wir haben kein Recht darauf. Wir haben weder ein Recht darauf, dass sie lebt, wir haben auch kein Recht darauf, dass sie nicht behindert wird, weil 50% der Kinder mindestens, die in so einem frühen Stadium sind, werden irgendwelche Schäden davontragen. Um euch das mal bewusst zu machen, was für eine Gnade es ist, dass ihr sitzt, ihre direkte Zimmernachbarin, direkte Bettnachbarin, hieß Lena und die wurde genauso geboren wie sie. Lena ist heute blind und schwerstgeistig behindert. Das ist nicht selten, wenn du 4 Wochen beatmet wirst und sagst, Herr, was für eine Gnade. Was für eine Gnade, dass wir es erleben durften. Nach 4 Monaten, nach 3 dachten wir eigentlich schon, es ist vorbei. Und dann hat sich aber dieses Gefäß, der Ductus Butalli, nicht geschlossen. Dann musste sie noch eine Herz-OP kriegen. Und nach 4 Monaten bin ich mit ihr und Doro aus dem Krankenhaus rausgelaufen. Mit einer Sauerstoffflasche, einem Kinderwagen. Und 1 Jahr lang Sauerstoffnasenbrille musste sie haben. 1 Jahr lang. Und ich habe sie dann getragen, bin aus dem Krankenhaus raus, dieser grüne kleine Daunenschlafsack, weiß ich noch. Und als ich sie dann trug, sagte der Herr, so deutlich das Wort, Geduld habt ihr nötig, damit, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Ja, und dann trug ich die Verheißung und dachte, krass, Papa, du bist treu. Du bist treu. Ne? Gott kann so viele Wunder tun, wenn wir nur bereit sind, ihn zu loben. Wir bereit sind, ihn zu loben, auch wenn wir dem Tod begegnen, auch wenn uns Dinge begegnen, die uns nicht gefallen. Wir wollen seine Güte preisen. Amen. Preist dem Herrn. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr das auch wisst. Wir haben jetzt das tolle Erlebnis, dass viele unserer Kinder voll Heiligen Geistes dem Herrn dienen. Aber wir haben gleichzeitig den Schmerz, dass eigentlich unsere gesalbteste Anbeterin, das ist unsere älteste Tochter, die seit 10 Jahren vom Teufel geraubt worden ist. Sie war mit 10 Jahren mit mir auf der Bühne in Wales und hat schon 8 bis 10 Stunden Worship gemacht. Mit 10 Jahren war die Maria Subo, dass ich auf der Bühne mit 10 Jahren, sie fragte, wie die nächste englische Strophe von dem Lied geht, das ich mir nicht mehr merken konnte. Die hat mit 7 Jahren eine Gitarre geschenkt gekriegt und nach 4 Wochen konnte sie alle Lieder auf Gitarre spielen. Dann hat sie ein bisschen Klavierunterricht gekriegt und dann hatten wir irgendwann, als sie 17 war, Worship-Gottesdienste in der neuen Nazareth-Kirche. Da steht sie plötzlich am Keyboard und sagt, ja, ist doch einfach. Also wenn ich das auf Gitarre kann, kann ich doch die Akkorde auch auf Klavier. Ist doch logisch. Welche Harmonie kann ich doch einfach übersetzen? Und wir so, Mama, nicht gucken sie an, hä? Wieso kann sie jetzt Keyboard spielen? Wirklich? Ich erzähle es nur. Weil wir leben damit, dass unsere 2 ältesten Töchter, nicht nur die erste, auch die zweite, hat in diesem Jahr einen Moslem geheiratet. Und sie erzählt mir jetzt, dass sie jetzt Moslem ist. Ich will, dass ihr das wisst, dass das Training, was wir durchmachen, ist nicht gerade einfach. Und was sagt uns der Papa? Der Papa sagt, ich möchte, dass ihr lernt zu lieben. Meine Liebe ist stärker. Ich möchte, dass er nicht aufhört, mich zu preisen. Vorher dachte ich, zu der Hochzeit gehst du nie hin. Aber der Heilige Geist hat gemacht, dass ich an dem Tag zum Standesamt hingegangen bin und ich hatte Überwinderfreude. An dem Tag Doro nicht ganz so. Es ist immer manchmal erstaunlich, weil du kannst es nicht machen, aber es war tatsächlich so, ich habe die ganze Zeit gegrinst, ich habe die ganze Zeit auf Jesus geschaut und gesagt, Gott ist größer. Er liebt euch einfach alle. Ja, ist doch egal, was für eine dämlichen Irrlehre ihr folgt. Jesus ist größer. Amen. Da brauchen wir diesen Glauben. Deswegen diesen Rian, den finde ich so faszinierend. Stell dir mal vor, du wärst Vater oder Mutter von diesem Jungen, der mal eine Jugendgruppe geleitet hat, der dann Satanist geworden ist und jetzt predigt er auf der ganzen Welt das Evangelium. Ne? Und ich denke manchmal, ja krass, Todd White finde ich cool, solche Evangelisten, Nicky Cruz finde ich cool, aber die Vorgeschichte, die möchte ich eigentlich gerne skippen, sage ich mal. Zumindest wenn es ums meine Kinder geht, ja. Das möchte ich eigentlich gerne weglassen. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, dann weiter zu lieben. Und dahin geht meine Ermutigung, dass wir zu jeder Zeit glauben, Gott macht dir keine Vorwürfe. Das ist ganz, ganz wichtig. Er ist nicht enttäuscht von dir. Und das ist auch wichtig, diese Stimmen, ist ganz wichtig, zum Beispiel, was jetzt Vaterschaft angeht. Der Feind liebt es zu sagen, ja, kein Wunder. Guck mal, Christian, du warst viel zu streng. Du hast sie immer überfordert. Kein Wunder, dass deine Kinder sich von Jesus abgewandt haben. Weißt du, was Papa mir dazu mal erklärt hat? Vielleicht hilft das einigen Eltern. Er sagte, da gab es 2 Eltern, die hießen Adam und Eva. Die kannten den Himmel. Die kannten Gott. Die wussten alles. Und die hatten nur diesen Sündenfall erlebt, den ich und du auch erlebt haben. Aber sie kannten die Herrlichkeit. Sie hatten mit Gott in der Kühle des Abends Gemeinschaft gehabt. Und sie haben 2 Söhne. Und sie haben es nicht auf die Reihe gebracht, dem Älteren beizubringen, dass man den Jüngeren nicht tötet. Sag mal, geht's noch? Die haben das Schlimmste erlebt, was es für Eltern nur vorstellbar ist. Jemand hier Eltern? Stell dir das mal vor. Dass dein Älterer deinen Jüngeren tötet. Das ist das absolut Gruseligste. Und Gott sagt, auch ich konnte keinen nicht davon abhalten. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Da haben Menschen immer noch eine eigene Entscheidung. Es war einfach so, ist so eine kleine Folge, um zu verstehen, Gott klagt uns nicht an. Ja, und ich stelle das immer wieder fest in den Gerichtsverhandlungen, gerade auch wenn zwei Geschwister sich streiten, wenn Leute dich angreifen, dass wir sagen, hey, ich muss jetzt gar nicht wissen, wer von uns hat mehr Recht. Ich weiß eins, er hat Recht. Und er will, dass wir lernen zu lieben. Ja, und ich vergebe dir einfach, ich segne dich einfach und ich wünsche dir einfach das Beste. Wenn du mich nicht verstehst, auch okay. Genau. Ja, war jetzt viel. War jetzt viel, aber wir wollen dann nochmal beten. Lass uns da nochmal reinbeten. Und es nehmen, es geht darum, dass er immer gut ist. Macht doch Jakobus 1 gerne noch einmal dran, Vers 5. Und wenn ihr, ich will euch Mut machen, dass ihr dort rein studiert. Ich formuliere es mal so. Du musst an den Punkt kommen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass der Vater so ist. Und ich mache euch Mut, dass ihr die Schriftstellen, die euch da zum Zweifeln bringen, da gibt es einmal das Thema Sünde gegen den Heiligen Geist, da gibt es Sünde zum Tod, da gibt es Hebräer, mutwillig sündigen. Ich mache euch Mut, dass ihr die unter eure Füße kriegt. Ich gehe damit so um, dass ich sage, Papa, die Ehebrecherin, hat die mutwillig gesündigt oder aus Versehen? Gehst du Ehebruch mutwillig? Hat David mutwillig jemanden getötet oder aus Versehen? Haben sie Jesus mutwillig ausgepeitscht oder aus Versehen? Sie haben ihn mutwillig überliefert. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eigentlich hätte er sagen müssen, Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Oder? Liege ich falsch? Eigentlich hätte er sagen können, Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Und er dreht es um und sagt, Vater, vergib, denn sie wissen es in Wirklichkeit, wissen sie es nicht. Und das ist, was ich auch für meine zweite Tochter beten kann. Sie weiß es nicht. Sie hat sich nur verliebt in den falschen Mann. Ja, aber eigentlich weiß ich es nicht. Wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, sie wird ihm gegeben. Gott will, dass wir wissen, dass er uns keine Vorwürfe macht. Er klagt dich nicht an. Natürlich weiß er, wo wir was falsch gemacht haben. Ne? Aber er will an unsere Sünden nicht mehr denken. Unserer Verfehlung will er nicht mehr gedenken. Das ist der neue Bund. Das ist der Inhalt des neuen Bundes. Er hat gesagt, ich gebe euch ein neues Herz. Ich will an eure Sünde nicht mehr denken. Ich habe entschieden, sofern der Osten ist vom Westen, entferne ich eure Vergehung von euch. Gott ist nicht blind, er weiß, dass wir was getan haben, aber er sagt, ich entscheide, dass ich diese Vergehung so weit weg von euch tue, wie der Osten vom Westen ist. Das müssen wir ihm glauben. Und wenn du den nächsten Vers anschaust, dieser Glaube, bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Gott will nicht, dass wir daran zweifeln, dass das Blut von Jesus uns reingewaschen hat. Er will nicht, dass wir irgendwo daran zweifeln, dass er für uns ist. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine, dass du vielleicht Mist gemacht hast, dass du unfreundlich warst und du sagst auch Entschuldigung, du nimmst auch Verantwortung für die Dinge, die du getan hast, das ist keine Frage. Aber du darfst glauben, dass Papa dich nicht verurteilt, dass er dich nicht verdammt. Amen. Halleluja, Halleluja. Come on, lass uns nochmal aufstehen. Und dann vielleicht stimmen wir den noch einmal an. Ist es eins, genau, da wollten wir auch schließen. Wir haben noch eine kleine Buchvorstellung, aber wir schließen noch mit dem Gebet. Wir können ja auch bis Viertel nach eins machen. Viertel nach eins machen wir Schluss. Ja, gut, seid ihr gut. Lüften wir nochmal. Halleluja, Jesus. Halleluja. Wenn ihr mögt, wenn zwei, drei Geschwister, ich weiß nicht, Philipp oder Nadine oder wer auch immer, wenn ihr noch mit vorkommen wollt zum Beten. Halleluja. Halleluja. Ja, ich habe einmal versucht, Vater, dein Herz rüberzubringen. Vater, ich danke dir, auch wenn es jetzt sehr bunt war, bitte ich dich, Vater, dass du einfach das nimmst, heute diese Morgensession, Herr, um unser Herz einfach noch mehr mit deiner Güte zu durchtränken, Herr. Herr, ich bitte darum, Vater. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater, für deine Liebe. Danke, Vater, dass du uns darüber lehrst, dass deine Liebe kein Ende hat, Herr. Herr, wir danken dir auch, dass du uns dein Glaube geben willst, der Berge versetzt, dass wir mit dieser Liebe die Werke des Teufels wegpusten können, wegsprengen, Herr, auch in dem Leben unserer Kinder, in dem Leben von Ehepartnern. Herr, ich danke dir, dass du uns Liebe gibst, die stärker ist als der Tod, Herr. Stärker als jedes Werk der Finsternis. Ich danke dir, Herr, dass diese Dinge weggesprengt werden. Hey, ich setze das frei, ich bete darum. Halleluja, komm, lass uns doch mal danach ausstrecken. Gott wird uns mit einer Liebe taufen, die so mächtig ist. Halleluja, wie die Liebe, die Jesus für Petrus hatte. Da sagte, hey, selbst wenn du mich dreimal verleugnest, du wirst wieder umkehren. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja.